Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit Anja Immler. In Folge 1, das ist die Nummer 28 vom 9. Februar, also wer die noch nicht gehört hat, gerne dahin zurückgehen. Da haben Anja und ich schon über ihre unterschiedlichen Führungspositionen gesprochen. Sie hat BWL studiert und ihre erste Führungserfahrung als fachliche Führung in Projektsettings in der Pharma gesammelt, bevor sie dann in die Luftfahrt gewechselt ist und dort auch disziplinarische Führungsverantwortung hatte. In der Konsumgüterindustrie hat sie dann ein internationales und hybrides Team geführt, in dem sie diverse Strukturen optimiert und Kommunikation im Team verbessert hat. Sie spricht in der Folge über die unterschiedlichen Learnings und Herausforderungen der verschiedenen Rollen und der unterschiedlichen Branchen. Wer das noch nicht gehört hat, wie gesagt, dann macht das gerne zuerst. Das ist Folge 28 vom 9. Februar. Heute sprechen wir jetzt über die Vereinbarkeit von Familie und Führung, moderne und menschliche Führung in Zeiten von KI und was das mit ihrer Selbstständigkeit zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hattest du denn jemals das Gefühl, dass du deine Familienplanung mit deiner Karriereplanung irgendwie in Einklang bringen musst?
Muss ich so rum anfangen? Ich glaube, wenn du mich vor 3 Jahren oder so gefragt hättest, kannst du dir vorstellen, irgendwie Karriere und Familie alles unter einen Hut zu bringen? Dann hätte ich wahrscheinlich eher so aus dem Bauch raus beantwortet, nee, also wenn man dann irgendwie mal eine Familie hat, dann macht man halt erstmal so den Familienpart und dann kann man sozusagen wieder beruflich auch einsteigen oder weitermachen. Bei mir gab es dann aber ein Umdenken, also bestimmt auch, weil ich einfach auch viele Erfahrungen oder dann auch Geschichten aus meinem Umfeld gehört habe. Mir dachte immer, es kann eigentlich nicht sein, dass man sich wirklich so entscheiden muss. Dass man sagt, okay, ich wähle jetzt hier meine Karriere oder meine Familie, weil beides zusammen gibt es nicht. Und ich bin da jetzt mittlerweile wirklich so ein ganz großer Fan davon zu sagen, ich möchte es auf jeden Fall schaffen, ein verbindendes Und zwischen Karriere und Familie zu bekommen, dass es kein Oder ist, sondern tatsächlich auch ein gelebtes Und. Da bin ich davon überzeugt, dass man das hinkriegen kann, aber da haben wir auch noch, auch speziell in Deutschland und in den verschiedenen Industrien und auch in den Köpfen, sage ich mal, haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, dass das tatsächlich auch möglich wird und dass man sagen kann, okay, man schafft es, man kann Karriere und Familie vereinen und man kann auch eine Führung in Teilzeit etablieren. Ich denke, es gibt noch eine geringere Wahrscheinlichkeit zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie meine Karriere, ich habe meine Familie und ich arbeite Vollzeit. Da braucht man schon wahnsinnig viel Unterstützung und alles muss sehr verlässlich sein. Und von dem her bin ich auch auf jeden Fall Befürworterin für wir schaffen es, Führung in Teilzeit und Elternzeit und diese Vereinbarkeitsfrage irgendwie abzudecken.
Ja, finde ich auch ein super wichtiges Thema, weil das, ja, wie du sagst, ne, es kommt immer sehr auf die Branche an und auf das Land, in dem wir sind und auf die Unterstützung, die jemand hat, ne? Und wie man natürlich als Familie auch aufgestellt ist. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass da jede Familie für sich auch den Weg findet, der für sie am besten passt. Aber dafür müssen halt die Strukturen auch da sein, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, das für sich zu wählen, ne?
Ja, total, total. Und ich habe mich ja dann vor 2,5 Jahren habe ich mich dafür entschieden zu sagen, okay, ich werde meine Elternzeit nehmen, aber ich werde auch meine letzte Rolle sozusagen als Führungskraft in Teilzeit, also in Elternteilzeit dann fortführen. Das war wirklich ein sehr großes Learning und auch eine große Entwicklung für mich selbst. Aber ich würde jetzt auch sozusagen schlussfolgern, dass eine gute Führung auch nicht immer damit zu tun hat, ob man jetzt wirklich in Vollzeit oder in Teilzeit arbeitet. Für mich ist mein Learning bei der Führung in Teilzeit, dass wirklich eine gute Führung ist nicht nur Zeit, sondern sich eben auch dann ergebnisorientiert. Und da komme ich wieder zu meinem menschlichen Faktor, denn wenn ich erreichbar bin und wenn ich ansprechbar bin und wenn ich auf mein Team ja auch zugänglich wirke, dann habe ich da ja einen guten Austausch und dann komme ich auch zu guten Ergebnissen. Und Ich hatte selber auch schon die verschiedensten Vorgesetzten, die waren immer da und die waren immer präsent, aber die waren für mich gefühlt nie verfügbar. Und da, ja, da geht mein Konflikt sozusagen los. Ich sage, haben wir den Anspruch wirklich, dass wir sagen, okay, es muss jemand immer ja 120% geben und eben vor Ort sein und präsent sein und den ganzen Tag am besten in Meetings und super busy und von einem zum nächsten Termin rennen? Oder kann ich auch eine gute Führungskraft sein? Ich sage, hey, ich bin halt in Teilzeit da, ich bin super optimiert, weil ich das mir eben gar nicht anders mehr vorstellen kann in meinem Alltag mit Kind. Ich bin aber auch ansprechbar und erreichbar und wir haben einen guten Austausch. Wir können uns schnell Feedback geben und dann kommen wir zu guten Arbeitsergebnissen. Und ich habe eben auch die Zeit, sozusagen Wertschätzung an mein Team weiterzugeben und habe da auch eben den menschlichen Blick, so dass ich sage, okay, wir kommen hier gut in guten Austausch und das macht ja auch eine Führungskraft dann aus.
Ja, total. Das heißt, du hast für dich beschlossen, du machst Führung in Teilzeit. Warst du bei euch dann die Erste, die das so angefangen hat, oder gab es da schon ein Modell, wo du einfach sagen konntest, ja, ich möchte das auch machen?
Also Modelle konkret, wie ich das auch von anderen Firmen und Branchen schon mal in verschiedenen Podcasts gehört habe, da gibt es ja wirklich tolle Tandem-Modelle oder auch in meiner Selbstständigkeit bei Frame & Lead habe ich da welche begleitet. Sowas gab es leider nicht jetzt für mich, wo ich sagte, okay, so stelle ich mir da immer die Zukunft vor, Mona, dass wir sagen, okay, wir haben da fünf verschiedene Modelle, bitte hier ankreuzen und wählen,
Genau.
welches möchtest du gerne machen? Also da glaube ich noch dran, das kommt hoffentlich noch. Bei mir war das leider nicht der Fall. Es gab garantiert schon andere Frauen bei uns, die auch Führungsverantwortung hatten, die in Teilzeit zurückkamen, was mir immer schon als Besonderheit mitgegeben wurde, dass ich quasi gleich nach dem Mutterschutz zurückkomme. Das war natürlich zeitlich limitiert, erst nur mit 40%, aber das war schon so, oh, was Besonderes, wo man dann auch sich wieder fragt, ja, muss das jetzt so besonders betont werden oder kann man das auch einfach annehmen?
Oh Mann.
Ja,
Ja.
das ist wirklich ein dickes Oh Mann. Und man hat wirklich, also für diejenigen, die dann Kinder haben, man hat wirklich anderes zu tun, als sich am Anfang mit sozusagen den Kommentaren aus der Arbeitswelt zu beschäftigen. Aber ja, das ist ein anderes riesiges Thema. Ich habe dann auf jeden Fall gesagt, ich möchte das weitermachen. Ich kann mich selber von meinem Zeitmanagement und von meiner Unterstützung, die ich habe, kann ich mir das vorstellen. Ich bekomme das hin. Und mir war es auch total wichtig, so ein Stück weit, ja, so was in Anführungsstrichen, so was Altes aus meinem alten Leben, aus meiner alten Rolle, aus dem, was ich mir ja viele, viele Jahre aufgebaut hatte, beizubehalten und nicht zu sagen, okay, jetzt musst du dich entscheiden. Ja, anfangs war das auch ein großes Learning, weil ich zu Beginn, wie sollte es auch anders sein in meiner Welt? Ihr wisst jetzt mittlerweile, ich sage dann ja, hab da auch viel vergessen sozusagen wieder. Und habe dann wirklich versucht, auch am Anfang, als ich zurück war, natürlich irgendwie meinen Job, den ich zuvor hatte, in meine Teilzeitrolle zu zwängen. Ja,
Klassiker. Die
so,
gute
das schaffe ich schon.
Teilzeit. Eltern, vor allem die Mamis, ne, bisher
Sie machen.
kommen zurück und machen das, was sie bisher gemacht hat, in der Hälfte der Zeit. Super.
Genau. Ja, das fühlt sich dann auch weniger super an, aber
Ja.
man meint dann, das wird schon und das schaffe ich. Ja, man hat dann natürlich ganz viele Erwartungen, zum einen von außen, die auf einen treffen, aber ich finde nach wie vor auch einfach so, wenn man der Typ dafür ist und selbst sich wirklich viele Erwartungen steckt und sagt, hey, das hast du doch immer hinbekommen, das machst du jetzt. Und ja, es ist aber, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen, wirklich nochmal ein anderes Setting. Es war klar, dass ich das zu Beginn jetzt so im Nachhinein, dass ich das so versucht habe zu bewältigen, aber es ist natürlich keine Lösung. Da fordert man einfach oder einfach nicht, das ist dann sehr aufwendig, aber darf man dann von sich selber eben auch eine gute Selbstführung einfordern und sagen, das geht so nicht, da müssen wir mal sprechen, da müssen wir Rollen neu definieren, da müssen wir Aufgaben anders verteilen, dass man sich das einfach bewusst macht, weil ja, leider leben wir noch nicht überall in so einer Situation, dass es eben ja gute Modelle gibt, dass man auch erprobte Modelle hat, wo man sagt, okay, folgendes ist dann realistisch und das können wir machen. Das ist einfach ganz viel Learning by Doing. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir da noch vor uns haben. Und da bin ich auf jeden Fall dafür offen und versuche da auch immer an geeigneten Modellen mitzuarbeiten, dass wir da einen Fortschritt auch sehen können.
Ja, total wichtig. Aber richtig stark, dass du quasi gesagt hast, ich möchte das und das kann ich. Und dann aber auch dieses Learning mitzunehmen, ne? Okay, aber ich muss halt auch irgendwo realistisch mir selbst eingestehen. Also es ist nicht realistisch, dass ich exakt das Gleiche mache wie vorher und ich muss auch gar nicht exakt das Gleiche machen wie vorher, weil ich gehe ja nicht in Teilzeit, um dann den gleichen Job in weniger Zeit zu machen. Also es passiert ja ganz gerne
Mit
mal.
weniger Gehalt.
Das, ja,
Das kommt auch noch dazu.
Stimmt, ja, weil wir ja immer noch nach Zeit bezahlt werden und nicht nach dem,
Genau.
was wir geleistet haben.
Genau. Das ist auch noch so eine Komponente. Ja.
Das stimmt natürlich. Ja, ist ein
Ja.
guter Punkt.
Ja.
Aber hast du dann, als du dir das so überlegt hast, ne, ich kann nicht alles machen, was ich vorher gemacht habe, hast du da einen Tipp oder ein Best Practice, was du sagst, guck dir, wenn du in so eine Situation kommst, an, das sind typischerweise Dinge, die man gut jetzt streichen kann von der Agenda? Oder ist es wirklich was, wo man sagt, es kommt, also es kommt immer drauf an, aber hast du da so ein Best Practice vielleicht aus deiner Erfahrung?
Es kommt natürlich immer auf die Situation an, aber also ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich mir das eingangs so dachte und wo ich dann gescheitert bin. Dann habt ihr auch gleich noch so ein Best and Worst Practice
Sehr
sozusagen.
gerne.
Also zum einen habe ich mir natürlich schon so eine klassische Wochenplanung dazu erstmal Gedanken gemacht und gesagt, gut, also ich habe natürlich irgendwie fixe Arbeitszeiten, ich habe fixe Wochentage, ich versuche die bestmöglich zu verteilen, dass man jetzt nicht zu lange Lücken sozusagen hat und dann irgendwie, mein Anspruch war immer, es dürfen jetzt auch keine Entscheidungen liegen bleiben, weil ich nicht verfügbar bin. Also habe ich das aufgeteilt und gedacht, gut, dann irgendwie am Montag mache ich so ein bisschen Vorbereitung für die Woche. Dienstag ist dann mein langer Arbeitstag, wo ich dann auch ganz viel erreichbar und präsent bin. Mittwoch war gar nicht eingeplant. Donnerstag war dann nochmal so ein bisschen Nachbereitung und Freitag war auch erstmal weniger eingeplant. Also dachte ich schon mal, das ist ja ein guter Start. Dann weiß man, okay, ich habe ganz konkret meinen Kalender auch eben geblockt, aber auch verfügbar. Also sehr viel Transparenz, dachte ich mir zu Beginn, ist dann auch hilfreich. Und ja, so bin ich gestartet. Dann hat sich langsam aber sicher eingeschlichen, okay, dass man ja irgendwie am Handy dann ja immer ein bisschen auch E-Mails mitliest, dass man dann auch, wenn es schnell geht, mal kurz antwortet. Am Anfang schläft das Kind ganz, ganz viel, dann kann man auch mal die ein oder i andere E-Mail ein bisschen ausführlicher und länger beantworten. Also ihr seht, auf was ich hinaus will. Das ist wirklich so ein schleichender Prozess, dass man dann Stück für Stück immer mehr macht, merkt, okay, man kann ja doch irgendwie verfügbar sein. Und natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen, ist ja auch klar, und auch meine Vorgesetzten, dass sie sich natürlich dann auch daran gewöhnen, dass man verfügbar ist und dass sie auch eine Antwort kriegen. Also es war dann irgendwann nicht mehr präsent, dass ich irgendwie am Montag und am Mittwoch und am Freitag ja eigentlich weniger da bin, sondern ist ja auch logisch. Ich würde mir wahrscheinlich auch nicht merken können, wer jetzt zu welchem Arbeitstag wie viel konkret arbeitet. Also es war dann wirklich normal, dass man halt selbstverständlich von mir eine Antwort bekommen hat. Da musste ich dann eben wieder zurückkommen und zu sagen, hey, das geht nicht. Also wir müssen uns das konkret anschauen, an welchen Tagen bin ich für was verfügbar. Das habe ich dann auch nochmal gemacht. Ich habe das Ganze auch nochmal visualisiert, weil ich dachte, es hilft auch, da so einen schönen One-Pager dazu zu haben, dass man das einfach nochmal ja, so plakativ vor sich hat. Und mein Learning wäre auf jeden Fall, wenn man zurückkommt in der Teilzeit, dass man sich nicht gleich beide Themen sozusagen. Ich hatte immer die Kombination aus, ich habe meine Führung, aber ich habe auch inhaltlich meine Projekte. Und natürlich haben sich die Projekte irgendwie verkleinert und irgendwie nochmal aufgeteilt und aus dem Gesamtprojekt wurde vielleicht ein Teilprojekt, aber es waren halt immer zwei Komponenten, einmal Führung und einmal inhaltliche Arbeit. Und ich glaube, es wäre wesentlich leichter, wenn man sich in der Führung in Teilzeit wirklich nur auf die Führungsthemen konzentriert. Und da auch den kompletten Freiraum hat, statt zu sagen, okay, ich habe jetzt auch noch drei Projektmeetings und zwei wurden verschoben und eins gibt es noch irgendwie ein Briefing und hier muss ich noch die Agenda verschicken und da noch das Protokoll machen, dann geht einem die Zeit aus. Und wenn man dann zu hohe oder auch die Erwartungen eben wieder an sich hat, dann macht man das halt irgendwann irgendwie noch möglich und ja, im Zweifelsfall sitzt man dann halt abends oder nachts da und bereitet die Inhalte noch auf. Und das würde ich, glaube ich, nicht mehr machen. Da würde ich jetzt sagen, okay, wenn man da in Teilzeit zurückkommt, sollte man sich auf einen Schwerpunkt dann konzentrieren und sagen, das kann ich jetzt erstmal machen. Und wenn es dann eben die Führung ist, das ist die Führung, dann läuft das Team rund, das ist doch super. Also ich denke, da sind dann ganz viele investierte Ressourcen, die genau das Richtige tun. Das ist doch ein super Mehrwert, wenn man das sicherstellen kann. Und nicht dann nochmal eine extra Aufgabe zu sagen, okay, aber meine drei Großprojekte, die laufen auch noch, natürlich nebenbei. Kann ja auch gar nicht funktionieren. Also wir haben es ja vorher gesagt, wenn man irgendwie so zwischen 100 bis 120% mal irgendwie gearbeitet hat und das dann irgendwie auf 40 reduziert, kann ja gar nicht. Also dann hätte ich gerne als Unternehmer immer die 40% Lösung.
Ja, aber wirklich, ne? Weniger zahlen, mehr Leistung bekommen in
Genau,
weniger Zeit.
dann buche ich das Paket.
Ja, genau. Und dann fünf davon, dann kriege ich richtig viel geschafft.
Genau. Ja. Nee, also dann wäre das auf jeden Fall ein gutes Learning für mich, sich auf, ja, einfach so wie man es sonst auch macht, sich auf gewisse Themen eben fokussieren und die dann ganz und richtig machen. Und nicht, ja, dieses Feuerlöschen von vielen kleinen Themen, das geht in der Teilzeit schlecht. Also es funktioniert, aber es geht halt auf die Kosten der Teilzeitarbeitenden.
Ja, voll gut. Und da, glaube ich, hilft vielleicht auch die Frage, ne, was ist auch was, was ich gut abgeben kann? Und da sind die Projekte natürlich einfacher abzugeben als das, was du so in deiner Führungsposition gemacht hast, weil da auch die Verantwortung jemand anders übernehmen kann.
Ja, und man hat auch im Projektgeschäft einfach immer viel mehr kurzfristige Themen, wo man sagt eben, okay, dann wissen wir Montagabend, wir brauchen am Dienstag noch einen Call mit der USA. Der muss dann ganz früh sein oder ganz spät. Und wenn man dann eben nicht die vollumfängliche Flexibilität hat, wie man das sonst gewohnt war, ja, dann wartet das Thema. Und das war eben auch immer mein Anspruch, dass keine Themen jetzt irgendwie groß aufgeschoben werden sollen. Und ja. In der Führung gibt es Themen, wo man sagt, hey, ich muss heute noch wissen, ob morgen dies oder jenes, aber die meisten Themen können auch einfach mal 2 bis 3 Tage dann sozusagen auf eine Antwort warten und es ist völlig ausreichend und normal.
Ja, total. Ja,
Genau.
ich denke, da ist es echt so dieses Ding aus, was ist mir wichtig? Und dann, klar, ich kann schon verstehen, dass man sich fragt, was davon macht mir am meisten Spaß. Aber dann ist natürlich die Frage, wo ist gerade meine Priorität? Und was ist mir in dem Sinne auch wichtig? Und dann halt, wie du sagst, ne, zu überlegen, was kann ich eigentlich leisten in der Situation, in der ich aktuell bin? Und dann, was ist vielleicht wirklich was, was sich gut abgeben lässt? Und wenn man das so alles ein bisschen betrachtet, dann denke ich, kommt da eine ganz gute Lösung für einen persönlich raus, die dann auch individuell eben funktioniert. Weil im Endeffekt ist es ja das, sie muss ja individuell funktionieren.
Ja. Und das ist auch was, wo ich wirklich auch so sagen würde, es muss individuell funktionieren. Natürlich ist auch die Kommunikation mit dem Arbeitgeber total wichtig. Und ich fände es auch schön, wenn wir verschiedene Modelle hätten, wo man sagt, okay, die haben sich erprobt, das ist hier unser Best Practice, das hat weniger gut funktioniert. Aber man plant ja auch im Familienleben immer unter so einer besten Annahme und sagt, okay, welche Betreuungszeiten habe ich zur Verfügung? Was kann ich anbieten? Wo habe ich vielleicht noch irgendwie einen Spielraum? Was kann ich möglich machen? Es gibt auch immer Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel zu Beginn gesagt, Teilnahme an Workshops und Geschäftsreisen finde ich jetzt eher irgendwie schwierig. Und nach 2 Monaten dachte ich mir, ja, so 2 Tage mit einer Übernachtung, das sollte schon mal möglich sein. Und das war aber auch, natürlich war es total schön und toll und es war super, da mal so in eine ganz andere Welt sozusagen wieder einzusteigen. Aber es war natürlich auch ein Statement, wo man dann schon gemerkt hat, okay, mit dieser Aktion habe ich halt auch wieder die Erwartung geweckt, dass ich jetzt wieder für Geschäftsreisen zur Verfügung stehe.
Ja.
Und natürlich ist irgendwie ein Workshop in München jetzt zum Beispiel von meiner Station hier aus machbar, aber jetzt irgendwie eine Woche in New York, schwierig.
Ja.
Und ja, da wusste ich dann auch nicht, habe ich mir damit jetzt einen Gefallen getan oder nicht? Aber das sind so die Themen, die man ja alle gar nicht so genau planen kann. Und dann hat man natürlich gewisse Betreuungszeiten und da kann auch sich alles ändern. Ich habe da auch jetzt schon ganz viel von Krankheit bis irgendwelche Seminar- und Weiterbildungstage. Da kriegt man dann einfach so ein Kalenderblatt mit Schließtage der Kita sozusagen zugemailt. Und ja, dann sitzt man da und denkt sich, wie viele Schließtage? Wahnsinn.
Ja.
Also, das ist dann das Leben, was ich sagen will. Das kommt dann ganz normal und intuitiv dazwischen. Da ist die Kommunikation dann natürlich mit dem Arbeitgeber umso wichtiger, dass man sagt, okay, es soll ja jetzt weder das Arbeitsergebnis noch soll meine Rolle darunter leiden. Aber man braucht halt verdammt viel Flexibilität. Und das heißt ja nicht, dass man weniger leistet, aber es kann halt mal sein, dass man sagt, okay, an dem Vormittag geht jetzt gerade gar nichts. Dafür geht die Woche drauf irgendwie halt doppelt so viel. Das gleicht sich dann unterm Strich aus, aber so diese Verantwortungsräume und einfach die Flexibilität, die muss gut besprochen sein. Deswegen, ich bin auch ein großer Freund von Jobsharing oder von Tandems. Das gibt es leider noch nicht so wahnsinnig viele. Aber ja, ich habe neulich ein paar Podcasts gehört, da war Beiersdorfer und eben Nivea und so, die haben da ganz viel Werbung dafür gemacht, dass sie da tolle Modelle anbieten, wo ich mir dachte, ja, das ist schön, dass es in die Richtung auch eben Konzepte gibt, die dann auch gelebt werden, wo man sagt, man besetzt auch wirklich sehr hochrangige Positionen mit Tandems, wo beispielsweise dann zwei Frauen das Team führen oder auch ein Mann und eine Frau. Also wirklich in den unterschiedlichsten Konstellationen. Und da denke ich, haben wir auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten. Und ich hoffe persönlich, dass wir die auch angehen und sagen, okay, sind auch Modelle, die wir in der Zukunft dann brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Hast du Führung im Tandem schon gemacht? Selber?
In Tandem selber habe ich das noch nicht gemacht. Ich habe in meiner Selbstständigkeit ein Tandem betreut, die das aufgesetzt haben. Genau, da kommen wir ja später auch noch drauf zu sprechen, was ich da alles anbiete. Und da hatte ich so richtig authentische Einblicke in so ein Tandem, was alles gut oder auch weniger gut dann funktionieren kann.
Hast du da vielleicht noch ganz kurz ein Best Practice, wo du sagen solltest, wenn jemand ein Tandem machen möchte, guckt euch unbedingt dieses Thema an?
Bei einem Tandem würde ich unbedingt empfehlen, sich Gedanken zu machen, wie lösen wir sozusagen die technische Struktur. Denn unsere ganzen Systemwelten sind immer dafür ausgelegt, dass wir einen Admin haben, einen Namen irgendwo eintragen können, eine Rolle. Eine Person bekommt folgende Ansicht und darf folgenden Prozess genehmigen. Es ist in den wenigsten Fällen möglich, dass man wirklich sagt, okay, ich kann zwei verschiedene Personen gleichwertig hinterlegen. Und ja, da kann das Tandem, sage ich mal, so auf der Kommunikationsebene sehr gut funktionieren. Und dann werden aber die ganzen technischen quasi Hintergründe dann so zum Fallstrick, wo man sagt, oh, wie sollen wir das jetzt lösen? Ja, sich eben auch mit der IT einmal über die Technik unterhält, wie können wir es denn auch abbilden?
Ja. Ja, das heißt, wir haben es jetzt schon sehr oft angerissen. Du bist ja jetzt selbstständig zusätzlich, richtig?
Genau. Es gab eine Komponente, die ich jetzt noch nicht in meiner Konsumgüter sozusagen Industrie und in meiner Führung in Teilzeit angesprochen habe. Und das ist nämlich, ich sage immer so, eine Art zusätzliche Mitarbeiterin, die ja dazu kam, und das ist die KI. Wo ich dann sage, okay, sowohl in meinen letzten vergangenen Rollen war ja irgendwann dieser Moment, dass man merkte, okay, irgendwie im Meeting und bei den Entscheidungen und bei der Ausarbeitung von Ideen, da ist jetzt eine neue Komponente dazugekommen namens KI und wir dürfen jetzt uns damit auseinandersetzen, ob wir manchmal wollen oder nicht. Ja, ich führe das so auf, weil ich einfach gemerkt habe, für mich ist in den letzten, so im letzten Jahr sozusagen, KI wie zu einem zusätzlichen Mitarbeiter geworden. Ich stelle mir das immer bildlich so vor, sitzt mit am Besprechungstisch, ja, gibt so ein bisschen Ideen, Umsetzung, Meinung und Kritik dazu. Und ich habe das gemerkt, ganz konkret in meinen Teambesprechungen, dass eben Ideen sehr schnell, sehr konkret, stark ausgearbeitet wurden. Dass man sagt, okay, ich finde das sehr super und ich finde das auch sehr sinnvoll und ich finde das auch der richtige Weg zu sagen, natürlich nutze ich die Technik und setze auch die Technik bestmöglich dafür ein, dass wir schnell vorankommen mit unseren Arbeitsergebnissen. Da habe ich aber gemerkt, okay, in der Argumentation und auch in der Entscheidungsfindung, in der Führung, ist es immer so, als würde man jetzt auch quasi, man muss auch die KI überzeugen und man wird viel kritischer sozusagen betrachtet. Und wenn man dann sagt, wir machen das jetzt so und das ist jetzt der richtige Weg, dann kann es sein, dass auch diese Entscheidung in der KI landet und dass die KI dann natürlich vielleicht was ganz anderes meiner Mitarbeiterin jetzt rät und ich dann wiederum habe ich jetzt keine Beweise dafür, aber dass ich dann gefühlt nochmal die Diskussion mit der Mitarbeiterin führe, warum wir das jetzt folgendermaßen tun, weil sie ja wieder folgende Punkte von der KI bekommen hat. Und da wurde eben jetzt in der Praxis, das Thema KI für mich ganz transparent und wirklich so zum Alltag. Und ich habe mich schon immer viel dafür interessiert, aber dachte dann, okay, das ist einfach so ein großes, ja, umfassendes Thema, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. Und so habe ich dann den Übergang zu meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit aufgebaut bei Frame and Lead, wo ich zum einen mein Themenschwerpunkt des Projektgeschäfts, was wir jetzt ja gehört haben, mich schon die letzten 10 Jahre immer wieder begleitet, wo ich hier Ideen, Module und auch Methoden anbiete, aber eben auch das Thema KI. So die Klassiker, speziell so hier im süddeutschen Raum, gibt es ganz viele Unternehmen, die sich jetzt noch nicht groß dem Thema beschäftigt haben. Die sagen, ja, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was macht das mit unserer Datensicherheit? Wo stehen die Server? So die ganzen Rahmenbedingungen und die Basics mal zu klären. Und zum anderen aber auch eben mein Thema mit der Führung und auch Führung von verschiedenen Generationen, weil da sehe ich jetzt auch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen heute, aber da sehe ich auch viele Veränderungen auf uns zukommen. Ja, und die alle unter einen Begriff zu bringen, habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt für mich lernen können, dass Führung sich eben auch branchenübergreifend, auch wie unterschiedlich die Branchen sind, dass sich die Führung ja in gewissen Art von Muster und von einem Schema wiederholt. Für mich ist die Idee, dass mit der Technik sozusagen, die man in der Führung anwenden kann und mit allem Neuen, was dazukommt, ist es ja umso wichtiger, immer einen klaren Rahmen zu setzen und auch die menschliche Führung mitzugeben, dass der Mensch auch weiterhin im Vordergrund steht. Und so kam dann eben die Idee zu Frame and Lead zustande. Und ja, da bin ich jetzt ganz gespannt, was sozusagen die nächsten Jahre an spannenden Themen und auch Einblicken für mich bringen. Ja, dass ich einfach auch mein Wissen teilen kann und auch wieder mit sehr unterschiedlichen Personen und auch Unternehmen im Austausch dann bin.
Total spannend auf jeden Fall, auch mit dem Background, den du hattest und den unterschiedlichen Branchen, in denen du schon gearbeitet hast und es begleitet hast.
Genau, weil nämlich im Zuge meiner Selbstständigkeit mit Frame and Lead habe ich mir auch dann immer wieder bewusst gemacht, wenn ich meine Branchen, die ich jetzt selber auch in der Praxis erfahren durfte, wenn ich die miteinander vergleiche, ob es große Unterschiede gibt, ja natürlich, aber in welchen Kernthemen sozusagen diese dann liegen und ob das Ganze eben auch eine Auswirkung dann auf die Führung hat. Denn ich habe ja vorher mal erwähnt, es ist ja immer so, dass wir sagen, die Führung wiederholt sich nach einem gewissen Muster oder nach einem gewissen Schema. Wir haben immer ähnliche Teamkonstellationen, aber ja dann doch irgendwie vielleicht unterschiedliche Branchen. Und da bin ich auf jeden Fall auf den Aspekt der Geschwindigkeit gestoßen. Ich sage, in der Pharmabranche, da haben wir halt sehr lang etablierte Prozesse, die sind bewusst sehr langwierig und auch kontrolliert gewählt. Da kann ich als Führungskraft nur bedingt, wenn ich jetzt im Projekt oder im Prozessmanagement da tätig bin, da bin ich einfach eine gewisse Weise limitiert, was auch gut und richtig für die Branche ist, zu sagen, okay, wir können jetzt, du weißt schon, was ich spreche, Mona, wir können jetzt nicht mal kurz den Prozess hier
Ja,
umstellen.
hängen
Da
auch immer
gibt's
viele
dann,
Regularien dran, ne? Das ist natürlich bedingt dadurch, ja.
genau. Und das macht einfach so in der Geschwindigkeit, auch in der Führung natürlich einen großen Unterschied, dass man da bei den Prozessen reguliert ist. Bei der Luft- und Raumfahrt ist es in gewisser Weise auch so, weil wir da einfach ganz, ganz lange Entwicklungszyklen haben und man kann sich das ja vorstellen, dass mal so ein Flugzeug gebaut ist, das dauert und wir wissen alle so als Passagiere, wie lange dann so ein Flugzeug im Einsatz ist, wie viele Jahrzehnte das dann sozusagen fliegen darf für die Airline, da ist es auch nicht möglich, mal kurz zu sagen, okay, wir passen da jetzt was an. Das ist auch alles sehr reguliert. Hingegen bei den Konsumgütern ist es schon so, dass wir auf Markttrends reagieren, dass man sagt, hey, was möchte der Markt? Was gibt es gerade für einen Trend? Was kommt vielleicht irgendwie von Asien? Was kommt von der USA? Also, um jetzt irgendein Beispiel zu geben, dann kam der Barbie-Film, dann gab es dazu natürlich jegliche Accessoires, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das nicht das richtige Wording ist. Da habe ich natürlich in der Führung und in der Entscheidungsfindung einen ganz anderen Spielball, zu sagen, okay, was entwickeln wir, was machen wir, welche Prozesse stellen wir um? Von dem her würde ich da sagen, Geschwindigkeit, so von der Pharmabranche über die Luftfahrt ist die auf jeden Fall dann zu den Konsumgütern hier sehr zunehmend, dass wir da einfach viel Spielraum dann auch haben.
Das heißt, du bist in deiner Karriere quasi von langsam zu schnell, hast du dich entwickelt?
Genau, das habe ich gemacht und ich habe auch, das finde ich auch interessant, mich von alles ist reguliert und bis ins kleinste Detail wirklich dokumentiert, was ich persönlich sehr genieße. Also ich mag Chargendokumente.
Und dann hast du dich
So.
davon wegentwickelt sogar.
Ja. Aber unbewusst, natürlich irgendwie unbewusst, weil man so, ich sag mal so, das absolute Extrem, was es in der Dokumentation und in der Regulation gibt, in der Pharmabranche, was dort gelebt wird, habe ich ja in gewisser Weise für mich als Einsteigerin als Basis genommen.
Ja, stimmt.
Und für mich war das immer irgendwie auch ein Stück weit selbstverständlich und natürlich und na klar kann ich alles im System hier bis zur letzten Komponente irgendwie nachvollziehen. Und das ist auch ein Learning, dann da loszulassen und zu sagen, okay, man kommt auch mit weniger dann gut zurecht.
Ja, das ist echt so.
Ja, aber das war so die Geschwindigkeit und das Gleiche kann man auch spiegeln auf die Fehlerkultur, dass man einfach auch natürlich sagt, in der Pharma, da hat man eine wirklich sehr, sehr, sehr geringe Fehlertoleranz und alles ist auch in der Verantwortlichkeit und in der Prävention dann feinstens geregelt. Das Gleiche für die Luft- und Raumfahrt. In der Konsumgüterindustrie gibt es natürlich auch die ganzen Sicherheitsregularien. Aber man hat schon wesentlich mehr Möglichkeiten, auch mal was auszuprobieren und etwas anzupassen. Und man dann sagt, okay, ja, ich kann die Holzfigur rund oder eckig machen. Oder habe ich halt eckige Weiß kommen nicht so gut von dem
Ja.
her. Genau, das war auch noch so ein Punkt. Und so wirkt sich das eben dann auch auf die Rolle bei der Führungskraft aus. Von ich gebe in der Pharmaindustrie eben mehr Orientierung und Stabilität und stelle auch sicher, dass unsere Compliance und alles, was wir einhalten müssen, dass es auch gewährleistet ist, bis hin zu bei den Konsumgütern, dass man sagt, okay, ich kann auch mal eine Richtung vorgeben, es können aber auch das Team mal sagen, okay, was motiviert uns denn, für was können wir uns mal schnell entscheiden, ob wir das mal ausprobieren oder nicht. Also da habe ich einfach viel mehr kreativen Spielraum, um auch mal Ideen zu testen und dann für gut oder eben auch nicht gut zu empfinden.
Ja, cool. Ja, hast du ja auf jeden Fall viel erlebt in den Führungsrollen, die du hattest, wo du das jetzt auch super auf deine Selbstständigkeit ummünzen kannst und mit der Erfahrung dann natürlich auch ganz neue Themen vorantreiben kannst, beziehungsweise je nachdem, wer zu dir kommt, da ja von allen Seiten so ein bisschen den Blick drauf hast.
Genau, und das ist auch etwas, was mir wirklich sehr viel Freude bereitet, zu sagen, okay, ich kann ein Stück weit verschiedene Branchen und Erfahrungen mit einbringen. Natürlich habe ich auch noch weitere Anfragen jetzt, wo ich sage, okay, Gesundheitsmanagement oder Versicherungsbranchen oder sowas oder in diese Richtung. Aber man kann dann doch sehr viel einfach auch übers Transferwissen dann abbilden.
Ja.
Und das macht dann wirklich auch Freude, da verschiedene, ja, eigene Erfahrungen, aber auch so was aus der Theorie mit einzubauen und da immer ein neues Konzept dann auch individuell. Das ist mir ganz wichtig, weil für alle meine Kunden sind es wirklich individuelle Konzepte. Also ich sage immer so, ich habe jetzt keine Sachen von der Stange, wo ich sage, das ist so hier das Paket XY
Ja.
und das kann man ganz gut anwenden, sondern das ist immer alles customized auf die Bedürfnisse und auf die Anforderungen. Ja, das ist mir auch wichtig, dass es dann auch zu einem guten Ergebnis dann führt.
Sehr schön. So soll es ja sein. Das heißt aber, du bist jetzt aktuell noch in Teilzeit in Führung in deiner vorherigen Rolle und machst die Selbstständigkeit quasi parallel.
Genau, die habe ich, das ist sehr sportlich und ist mir auch bewusst. du weißt ja, ich hab da wieder innerlich, habe
Hast
ich
du
zu
ja
mir ja
gesagt?
gesagt. Ich habe zu mir aber ja gesagt,
Ja, das ist gut.
das ist schon mal gut im Vergleich zu, ich sage, im Meeting, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, genau, so ist es. Das habe ich letztes Jahr, also so im Frühjahr habe ich die Idee konkretisiert und dann habe ich im August eben gegründet und bin da jetzt wirklich so in den Startpositionen und habe aber auch schon tolle Gespräche gehabt. Und das macht mir wirklich sehr viel Freude, da dann auch Erfahrungen aus den verschiedenen Branchen zu teilen, auch teilen zu können, was funktioniert gut in der Führung, was funktioniert weniger gut. Und dann aber auch dieses Rollenspiel aufzunehmen, okay, wir denken jetzt mal konzeptionell so ein Job-Tandem durch. Was brauchen wir? Wie könnte der Prozess funktionieren? Was brauchen wir auf der menschlichen Seite? Welche Komponenten dürfen wir nicht irgendwie unterschätzen? Und dann zu sehen, wie aus so einem Konzept und einer Idee dann eine Wirklichkeit entsteht, wo man dann wirklich ja, zwei Führungskräfte für dieselbe Rolle da sitzen hat und das Team begeistert ist und sagt, ja, hätten wir uns nie so vorstellen können, aber funktioniert ja super und ich habe immer einen Ansprechpartner und erfahre total viel Wertschätzung. Das ist dann echt was, wo mich sehr erfüllt.
Ja, das glaube ich dir sofort. Das ist echt schön, dann auch gerade dieses Thema moderne Führung voranzutreiben, ne? Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, da gibt es noch viel zu tun. Aber ich glaube, da gibt es nicht nur viel zu tun, sondern auch viel Bereicherung, die da noch auf uns wartet.
Ja, viel Bereicherung. Und ich würde auch behaupten, also die KI verändert natürlich die Arbeitsweise und verändert auch sehr viele Prozesse. Aber meiner Meinung nach ersetzt die KI keine gute Führung. Also die wird uns dann nicht gefährlich, oder es wird auch so, dass wir sagen, je mehr Technologie, desto wichtiger wird hoffentlich auch die menschliche Führung.
Ja, ich wollte gerade sagen, dieser Punkt Menschlichkeit, ne? Du hast ja, klar, du kannst die mit super viel füttern und man kann sie auch sehr gut benutzen, wenn man sich selber jetzt vielleicht was ausarbeiten will, so als Sparringspartner, wenn man gerade niemanden hat. Aber ich finde dieses Gefühl für mein Gegenüber, was braucht eventuell der Mensch, mit dem ich gerade zusammenarbeite? Was brauchen meine Mitarbeitenden von mir? Das ist schon was, was uns, glaube ich, niemand abnehmen kann.
Das bin ich auch davon überzeugt. Das könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man da in 10 Jahren oder so sagt, ja, das hat sich so weiterentwickelt, dass es wirklich so eine menschliche Komponente dann auch beinhaltet. Was ich auch natürlich, jetzt haben wir die letzten Jahre viele verschiedene Krisen und sage ich jetzt mal Auf und Abs natürlich auch in der Industrie gehabt. Da habe ich eines wieder gelernt, dass eine gute Führung, das bedeutet ja auch immer diese Unsicherheit und was ist morgen und was passiert mit unseren Energiepreisen beispielsweise. Also was hat ich irgendwelche Taskforce gegründet, wo wir täglich die Energiepreise getrackt haben und irgendwie uns Entwicklungen angeguckt hatten. Und diese Unsicherheit zum einen steuern und zum anderen aber auch aushalten und die ganzen Fragen bezüglich der Unsicherheit aus der Mannschaft dann auch abzufangen und irgendwie beruhigend, aber ja auch nicht wissend, was morgen sein kann, auch zu beantworten und das auszuhalten, das ist für mich ja auch die menschliche Führung. dass ich auch hinstehen kann und sage, ich weiß auch nicht, was morgen mit der Welt passiert, aber wir werden dann ja das Ganze neu bewerten und gucken, was es für uns konkret bedeutet. Und wenn ich da mich an die KI wende, da kriege ich natürlich jegliche Szenarien von alles ist möglich bis Weltuntergang, sage ich mal, aufgezeigt.
Ja, allerdings.
Ja, und das will ich dann natürlich auch nicht hören und lesen. Und von dem her bin ich davon überzeugt, dass wir KI auf jeden Fall sinnstiftend und auch für unsere Effizienzsteigerung und für Aufgaben, die wir ja wiederholend und einfach zu zeitintensiv irgendwie abarbeiten, da können wir das gut einsetzen und anwenden. Aber bei der Führung und bei allen menschlichen Themen, wo wir wirklich sagen, hey, lass uns mal auf Augenhöhe kurz sprechen und wie geht's dir überhaupt und so, das sollten wir auch uns Führungskräften überlassen.
Ja. Du hast jetzt gerade noch Generationenwechsel angesprochen.
Ah, ja, stimmt. Auch ein Lieblingsthema von mir, das Generationenmanagement. Oh, nicht zu unterschätzen. Ja, da merke ich, dass sich da auf jeden Fall etwas verändert. Und ich kann das ganz konkret auch mal kurz sagen. In einem Projektmeeting hatte ich ganz verschiedene Generationen an einem Tisch sitzen. Und da merke ich schon, dass, ja, ich sage es mal so, in Altersjahren ungefähr, dass zwischen 20 und 25 diese Altersspanne natürlich eine ganz andere Kommunikation, aber auch eine andere Einstellung zu gewissen Themen hat, wie wenn ich da jetzt irgendwie noch Kollegen und Kolleginnen mit 55 bis 65, sag ich mal, sitzen habe. Ich merke dann auch, dass die verschiedenen Generationen untereinander, die sprechen zwar inhaltlich miteinander, aber sie verstehen sich halt leider nicht mehr. Und dann hat man ein gutes Meeting so unter der Annahme, ja, wir haben ja alles besprochen und wir haben es auch dokumentiert. Und dann merkt man aber irgendwie Tage bis Wochen später, es passieren nicht die Aktionen, die wir dokumentiert und besprochen haben, weil vielleicht doch irgendwie die Kommunikation halt aneinander vorbeiging.
Ja, spannend. Das heißt, du siehst es eher aus dem Blickwinkel von, was kann ich als Führungskraft tun, um die unterschiedlichen Generationen, mit denen ich aktuell am Arbeiten bin, zu managen, zusammenzubringen und Kommunikationskanäle quasi sicherzustellen?
Das ist ein ganz großer Part, dass ich sage, wir können gemeinsam weiterhin richtig und an den relevanten Themen arbeiten, sodass wir das gemeinsame Arbeitsziel sozusagen verwirklichen. Und aus der Führungsperspektive sehe ich es auch noch ergänzend so, dass ich mich ganz unterschiedlich auf die verschiedenen Generationen auch einstellen darf und sollte, um zu ihnen durchzudringen. Also wenn ich jetzt da jemand mit sehr viel Erfahrung sitzen habe, dann möchte der weniger jetzt über das Sabbatical Year und die Work-Life-Balance und all diese Themen sprechen. Hingegen, wenn ich eine Einstellung oder ein Bewerbungsgespräch habe mit jemandem, der gerade frisch von der Uni kommt, dann sind das erstmal so die ersten Fragen, ja, was kann ich denn ich sozusagen, das hätte ich mich damals nie getraut, das finde ich auch so interessant, was kann ich alles quasi als Unternehmen denn jetzt anbieten, dass ich ja möglichst attraktiv bin, gutes Entgelt bezahle, wenig Arbeitsbelastung habe und alle Freiheiten. So dieser Welt. Und da sehe ich einfach, das hat alles seine Daseinsberechtigung, so meiner Meinung nach, und ist ja auch alles unterschiedlich geprägt durch die verschiedenen Zeiten. Also ich habe mir das in der Theorie sozusagen für mein Programm bei Frame and Lead, habe ich mir das angeeignet und aufbereitet. Also ich verstehe den Hintergrund der verschiedenen Generationen und auch der verschiedenen Bewegungen. Ich merke nur, dass wir halt im Arbeitsalltag ganz weit weg davon sind, alle mitzunehmen und auch alle Bedürfnisse abzudecken.
Ja, es ist auch super schwierig. Ich habe mich da auch eine Zeit lang mit beschäftigt. Ich verstehe voll, was du meinst, dieses, ich verstehe, wo die alle herkommen und eigentlich sollten wir alle ein bisschen ein Verständnis dafür entwickeln, wo jede Generation herkommt und wie jede Generation auch so geprägt ist, weil es kommt ja immer viel drauf an, wie wird eine Generation durch das Umfeld, durch das Weltgeschehen, durch die Generation der Eltern auch viel geprägt. Und was bedeutet das jetzt natürlich wieder auf, was sind dadurch ihre Bedürfnisse und was tragen sie dann wieder weiter in die Welt, auf die nächste Generation etc. Und finde ich total spannend, aber wie du sagst, es sind gerade einfach unglaublich viele Generationen gleichzeitig am Arbeitsmarkt tätig und das macht es natürlich enorm schwierig, wenn man da kein Verständnis schafft. Ich weiß nicht, hast du vielleicht einen Tipp, was man machen kann, um da Brücken zu bauen?
Also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall immer die Kommunikation zu suchen und nicht nur aus dieser Perspektive, ich so erzähle dir jetzt mal, was wir alles anbieten können und was es alles gibt und wie die Welt funktioniert, sondern auch den Fokus aufs Zuhören zu setzen. Weil ich habe schon den Eindruck, dass auch die jungen Generationen auf jeden Fall bereit sind, offen über ihre Bedürfnisse und über was sie auch bewegt und was sie brauchen und wie sie sich in ihrer Rolle, sowohl privat als auch im Arbeitsleben, wie sie sich sehen, das auch zu teilen. Ich vermute aber, dass wir, weil ich bin jetzt auch so geprägt, dass wenn ich jetzt ins Arbeitsleben starten würde, mit meinem Hintergrund und mit meiner Erziehung, dann würde ich sozusagen immer erstmal auf die ältere Generation und auf die Erfahrung und auf den Respekt und auf das alles sozusagen schauen und warten und denken, ich höre jetzt erstmal zu und höre mir an, was es alles gibt, bevor ich jetzt zu Wort komme. Und ich glaube, das hat sich verändert, dass wir zuhören lernen sollten und die jungen Generationen aber auch wirklich bereit sind, gleich zu sprechen. Die möchten das auch, oder ich würde sogar vielleicht sogar so weit gehen, die fordern das auch richtig ein und erwarten das ein Stück weit, dass man ihnen zuhört und sie erstmal sozusagen zu Wort kommen lässt. Hingegen, ja, ich vor 10 Jahren hätte gesagt, gut, ich bin jetzt hier mal ganz so das Mäuschen, das zuhört und guckt, wie hier so die Gepflogenheiten funktionieren und was die Kultur hier so ausmacht.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Finde ich auch total interessant, das so zu beobachten, wie du sagst, dass das so richtig eingefordert wird. Was dann aber total oft einfach direkt auch auf Widerstand stößt, weil das so in den letzten Jahren einfach die erste Generation ist, die das so macht. Ich finde es an sich total gut und ich finde, wie du sagst, das hat alles so seine Daseinsberechtigung, aber man muss dann halt echt gucken, sich selber an die Nase fassen und auch ältere Generationen anzuhalten, das zuzulassen und sich dadurch nicht angegriffen zu fühlen, sondern einfach davon auszugehen, okay, das ist jetzt einfach neu, aber nicht schlimm. Und nur weil wir das damals uns nicht getraut haben oder nicht gemacht haben, ist es nicht zwangsweise schlecht. Und ich denke, auf lange Sicht ist es halt wirklich dieses, wir können auf beiden Seiten voneinander lernen. Und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen und nicht immer direkt so zumachen.
Ja, das beschreibt es ganz gut. Das ist wirklich so ein, ich verschließe mich dann, so nehme ich das auch wahr, dass die älteren Generationen sich dann so vor den Kopf gestoßen fühlen, das ja eben auch gar nicht kennen und auch nicht gelernt haben, dass sie jetzt, ja, sozusagen erstmal abzuwarten haben, sich jetzt anhören, zu sagen, was, da kommen doch dann immer die schönen Sprüche so, die sind doch noch grün hinter den Ohren und so diese ganzen Floskeln, wo man dann sagt, okay, ich merke dann sofort so eine Anspannung im Raum und wenn ich dann den Raum versuche zu lesen, dann denke ich mir, oh je, hier, die fühlt sich jetzt gerade gar nicht gehört, hier, mein Kollege ist schon genervt und denkt sich, ja, jetzt ist aber auch gut und also man merkt richtig so die Spannung im Gespräch, also ich merke sie zumindest und denke mir, oh, ich möchte natürlich auch wieder gleich was tun und fühle mich da gleich aktiviert. Und also was ich bei Frame and Lead dann beispielsweise anbiete, ist wirklich auch so ein Workshop, wo man dieses Zuhören lernt, wo man sagt, okay, was braucht es eigentlich jetzt, wenn ein Unternehmen den Generationenkonflikt bemerkt oder eben auch noch nicht bemerkt hat, aber einfach merkt, das Team funktioniert nicht. Das kann dann auch eine Teamweiterentwicklung beispielsweise sein, wo man einfach investieren möchte in ein Teamaufbau, in ein Teambuilding. Und dann landen wir, wenn ich mir dann so die Namen und die Geburtsjahre anschaue, dann kann ich eigentlich schon so nach dem ersten Briefing meistens sagen, hier haben wir garantiert auch ein Generationenthema. Das ist aber im Arbeitsalltag sowohl den Führungskräften als auch dem Team oft gar nicht so bewusst.
Ja, voll.
Man sucht sich dann andere Kriterien oder Aspekte, wo man sagt, ja, das liegt dann daran oder hier, aber ja,
Ja,
ist auf die Generation zurückzuführen.
das stimmt. Spannend, auf jeden Fall ultra spannend. Da haben wir jetzt richtig viel abgedeckt. Ja, danke dir auf jeden Fall für die vielen Insights, für die vielen Tipps auf allen Ebenen. Ich denke, da ist für jede und jeden etwas dabei, was man sich rausziehen kann.
Sehr, sehr gerne.
Ich habe ja immer eine Frage, die ich zum Schluss stelle. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gut die du aus den ganzen unterschiedlichen Fäden, die wir heute aufgemacht haben, zusammenziehen kannst. Ich frage nämlich zum Schluss gerne, was du jemandem raten würdest, der sich überlegt, neu in die Führung zu gehen oder vielleicht neu in die Führung gestartet ist.
Das ist auch eine sehr gute Frage zum Abschluss.
Wir haben ja auch viel dazu schon gesagt. Es ist nur
Ja,
immer.
das stimmt, das stimmt. Also wenn ich was raten würde auf jeden Fall, dann, dass man sich immer auch darauf konzentriert, dass eine gute Führung vor allem menschlich sein soll. Weil wenn ich in der Führung menschlich bin, dann bin ich so, um mein Wertekonstrukt hier mal so zu erläutern, dann bin ich eben nachvollziehbar, dann kann ich sagen, okay, Entscheidungen habe ich folgendermaßen getroffen. Man ist auch offen und wohlwollend, aber auch realistisch in der Kommunikation, dass man jetzt nicht die Führungskraft ist, die das Blaue vom Himmel verspricht, dass man gewisserweise ja so eine Ehrlichkeit und eine Wertschätzung eben auch dem anderen gegenüberbringen kann. Mit der menschlichen Komponente schafft man es als Führungskraft, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, aber auch Orientierung zu geben. Ja, da sehe ich dann auf jeden Fall auch langfristig die beste Entwicklung, weil wenn ich das alles so menschlich wie möglich verpacke und auch lebe, dann kann ich auch für meine Teammitglieder und auch für mich selber eine sehr gute Entwicklung ermöglichen.
Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank dir auch fürs Interview, dass du in den Podcast gekommen bist. Hat mich sehr gefreut. Ja, dein ganzes Wissen hier ein bisschen anzuzapfen und die vielen interessanten Sichtweisen da zu hören. Ich finde es immer total spannend. Auch dann, wie du sagst, ne, diese unterschiedlichen Branchen, dann das Thema moderne Führung, gerade Vereinbarkeit und so, sehr wichtiges Thema. Deswegen freue ich mich auch schon sehr, was ich da von dir noch so lernen kann, auch zum Thema KI. In Zukunft.
Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Und wir werden natürlich alle deine Informationen in die Shownotes packen, also wie man dich auch findet und dich erreichen kann, wenn jemand Interesse hat, auch mehr zu den Themen von dir zu lernen.
Super, vielen Dank.
Danke.
Anja hat es zum Schluss wirklich schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, gute Führung soll vor allem menschlich sein. Und das fasst die Folge, finde ich, mit allen Facetten, die wir so hatten, zu den Themen Vereinbarkeit, Generationenkonflikt, moderne Führung und auch Führung in Zeiten von KI sehr, sehr gut zusammen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, die oder den genau diese Themen interessieren, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Wenn du mehr zu Anja wissen willst, die Links zu ihrem LinkedIn und ihrer Webseite sind in den Shownotes. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspot@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.